HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Orang-Utans sind die einzigen Menschenaffen Asiens. Sie gehören zu den nächsten Verwandten der Menschen. Und die könnten sie bald auf dem Gewissen haben. Sie leben nur in Malaysia und Indonesien auf den Inseln Borneo und Sumatra. Doch das könnte bald ein Ende haben. Die Art auf Borneo gilt als stark gefährdet. Die auf Sumatra ist sogar vom Aussterben bedroht. Die Menschenaffen werden gejagt und als Trophäen gehalten. Und die Wälder, in denen sie leben, werden für Palmölplantagen und Bauprojekte abgeholzt. Tier- und Umweltschützer versuchen, kranke, verletzte und aus Haushalten befreite Affen zu retten, sie zu pflegen und möglichst auch wieder auszuwildern. Doch ihre Arbeit ist schwierig, angesichts von Profitinteressen in der Wirtschaft und der vielen Menschen, die in ihrer Not nur in Palmölplantagen Arbeit finden, ein bitterer Kreislauf. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein war auf Sumatra und Borneo unterwegs, auf den Spuren von in ihrer Art bedrohten Orang-Utans und ihren Helfern.
Some people try to using them as a business. So many babies. They kill their moms and they take the babies home.
Manche Leute wollen mit ihnen Geschäfte machen. Sie töten die Mütter und nehmen die Babys mit. Hier diese jungen Babys, die kamen zu dritt hier an. Sie wachen um 3 Uhr morgens auf und weinen. Dann müssen wir Essen für sie zubereiten. Diese hier war 3 Monate alt, als sie herkam. Das ist wirklich schlimm. Jemand hat sie als Haustier gehalten.
Arista leitet die Quarantänestation von SOCP, dem Sumatra Orang-Utan Schutzprogramm. Vor ihm im Käfig sitzt ein Baby, klein, mit flusig abstehendem rotem Fell auf dem Kopf. Dahinter sind weitere Affenkinder zu sehen. 50 Tiere leben hier momentan, manche nur übergangsweise, bis sie wieder ausgewildert werden. Aber einige werden nie mehr selbstständig überleben können. Wie das große, blinde Männchen Luther.
He got sued by ivory poles in there by hunters.
Jäger haben mit einem Luftgewehr auf ihn geschossen, und zwar im Nationalpark. Sie haben ihn 54 Mal getroffen, vor allem am Kopf. Die Kugeln haben beide Augen getroffen. Er hat immer noch 40 Stück Luftgewehrmunition im Körper, aber es ist zu gefährlich, die herauszuoperieren.
Über den Mundschutz hinweg, den alle im Quarantänebereich tragen müssen, kann man nur Aristas Augen sehen, voller Sorge und auch Wut. Er arbeitet seit 10 Jahren in der Station nahe Medan in Nord-Sumatra. Die Käfige der erwachsenen Affen sind groß und geräumig, mit Kletterplattformen und Nestern ausgestattet. Sie stehen von Bäumen umgeben im Freien. Trotzdem ist der Anblick der Tiere bitter.
Das ist Luis. Auf sie wurde 74 Mal geschossen. Nein, noch öfter. Die Leute schießen auf wilde Orang-Utans an den Grenzen des Nationalparks.
Indonesien verbietet seit Jahrzehnten per Gesetz, die Menschenaffen zu jagen, zu töten oder mit ihnen zu handeln. Dass sich viele Menschen nicht daran halten, macht die Quarantänestation klar.
Die meisten Tiere hier sind beschlagnahmt oder im Wald und auf Feldern gerettet worden. Wenn wir sie retten mussten, bedeutet das, ihnen ist etwas Schreckliches zugestoßen, also bringen wir sie in die Quarantäne. Viele konfiszieren wir, zusammen mit der Regierung. Und fast alle diese Tiere wurden als Haustiere gehalten.
Sogar Regierungsmitarbeiter oder Militärs haben Orang-Utans als Haustiere. Dabei müssten die Offiziellen es doch eigentlich besser wissen, meint Arista. Aber sie hätten jede Menge Ausreden parat. Oft leiden die Neuankömmlinge an Krankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis oder an Würmern, alle und alles von Menschen übertragen. Wenn die Affen als Haustiere gehalten werden, spielen die Kinder oft mit ihnen, teilen ihr Essen mit ihnen und ihre Bakterien und Viren. So verbringen die geretteten Tiere mindestens 3 Monate in Quarantäne. Sie werden geröntgt, ihr Blut wird getestet und dann werden viele von ihnen behandelt. Manche Tiere haben Knochenbrüche erlitten, von ihren Fängern gepeinigt. In der kleinen Klinik der Station können die Tierärzte sie operieren. Alles, weil große Orang-Utans stören und kleine Affenbabys so niedlich wirken.
Wir versuchen es den Menschen zu erklären, wenn wir die Orang-Utans beschlagnahmen. Sie haben keine Ahnung, wie groß die Tiere werden können.
Ein trauriges Beispiel dafür ist Chrismon.
Wir haben ihn in einem Käfig gefunden, der 2 Meter breit und 1 Meter hoch war. Und Orang-Utans sind groß. Als er zu uns kam, konnte er seine Muskeln nicht gebrauchen. Die Tür des Käfigs war 20 Zentimeter breit. Das heißt, die Besitzer haben ihn als Kind dort hineingesteckt und nicht mehr hinausgenommen. Darum funktionieren seine Muskeln nicht. Er zittert immer und kann seine Arme nicht benutzen. Wir müssen ihn nach wie vor mit der Hand füttern.
Chrismon, Luther und Louise werden immer auf die Hilfe der Menschen angewiesen sein. Für sie richtet das Schutzprogramm Pan Eco jetzt eine Art Alterssitz ein, den Orang-Utan Haven mit Inseln, Platz, Bäumen und Rückzugsorten. Viele andere Orang-Utans in der Station jedoch werden auf ein Leben in der Wildnis vorbereitet. Wenn sie gesund sind, kommen sie mit anderen Tieren gemeinsam in einen Bereich, um zu lernen. Die Kleineren schauen sich von Größeren ab, wie man ein Nest baut. Vor allem aber gehen sie einmal am Tag in die Waldschule, einen baumbestandenen Wildnisbereich, in den die Orang-Utan-Schützer noch zusätzlich Obstbäume gepflanzt haben.
We take them to forest school. We introducing about the trees. For the babies like this, we have a playground like in there with the small trees.
Hier führen wir sie an die verschiedenen Bäume heran. Für die Babys haben wir einen Spielplatz dort und alle sind glücklich. Wir bleiben 3 bis 4 Stunden mit ihnen dort. Sie müssen lernen. Sie wissen nicht, wie man klettert, und lernen es von den anderen.
Wie sich die Tiere dann in der Wildnis bewegen, kann man in den Nationalparks erleben, wie zum Beispiel in Tanjung Puting. Der Ruf zur Fütterung hallt durch den Wald von Borneo. Plötzlich rauschen sie durch die Baumwipfel heran, arbeiten sich vor bis zur Futterplattform. Rothaarig, riesig, behende, Arm, über Fuß, über Spagat, über Fuß. So springen sie und schwingen sie von Baum zu Baum, in großer Höhe, waghalsig und doch sicher.
Ich liebe es, den Orang-Utans zu folgen, aber es ist traurig, ihren Kampf um ihr Territorium zu sehen. Illegale Abholzer und Wilderer bedrohen sie, auch hier im Nationalpark.
Russo ist Ranger im Nationalpark Tanjung Puting in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo. Der Park liegt eine halbe Tagesreise per Boot den Fluss hinab, dort, wo früher ein riesiges Waldgebiet war, was jetzt aber von vielen Palmölplantagen durchlöchert und umzingelt ist. Vor 47 Jahren kam die Forscherin Birute Galdikas hier an, mit einem Kanu im tropischen Sturzregen, und studiert seitdem Orang-Utans. Doch sie erforscht die Menschenaffen nicht nur, sie schützt auch ihren gefährdeten Lebensraum.
Für mich ist sie eine Heldin. Sie beschützt diesen Nationalpark.
Erzählt Isi. Der 45-Jährige stammt aus dieser Gegend Kalimantans. Er hat lange für Birute Galdikas und ihre Orang-Utan-Stiftung gearbeitet.
Ohne sie gäbe es keinen Ökotourismus hier. Sogar die Forstpolizei bekommt die illegale Abholzung und die Wilderei nicht alleine unter Kontrolle. Sie hat viele Menschen angestellt, die dafür kämpfen, das in den Griff zu kriegen. Ihr eigenes Leben ist ihr nicht wichtig. Galdikas ist die Quelle und die Wurzel dieses Waldes, seine Existenz.
Deswegen will auch Isi mehr Bewusstsein unter seinen Landsleuten dafür schaffen, wie wichtig der Wald ist, damit sie nicht die Bäume illegal fällen. Denn die verbotene Jagd nach Tropenhölzern und die Rodung geschützter Flächen für Palmölplantagen gefährden den Lebensraum der Orang-Utans.
Als ich einmal durch den Wald patrouillierte und nach illegalen Abholzern suchte, wurde ich von ihnen bedroht. Wenn du nicht innerhalb von 3 Tagen hier abhaust, dann töten wir dich. Aber wir sind da geblieben, haben uns nicht vertreiben lassen und den Wald weiter beschützt.
In eben diesem Wald geht die Orang-Utan-Fütterung weiter. Die meisten Weibchen, die sich durch die Baumkronen auf den Weg zum Essen machen, tragen ein Kind mit sich herum. Oder eher umgekehrt. Das Kind hält sich fest, egal wie gewagt ein Sprung ist, ob es vom Bauch auf den Rücken wechseln muss. Bis zum 6. oder 7. Lebensjahr bleibt es an seiner Mutter haften. Es macht ein paar Übungssprünge allein, ein paar unbegleitete Schritte zur nächsten Banane, trainiert jede kleine Handlung, bis der Menschenaffe mit den roten Haaren alleine überleben kann. So sollte es im Idealfall sein. Aber das Ideal ist längst zerstört, erzählt Manuhara Odelia, Tierschützerin und Jungpolitikerin.
The orangutans have nowhere to go, so eventually they will go into habitat areas and eventually they will have.
Die Orang-Utans können nirgendwo mehr leben, also gehen sie früher oder später in die bewohnten Gebiete, in die Palmölplantage, weil sie nichts mehr zu essen haben. Oder sie fressen das, was die Dorfbewohner anbauen. Sie werden lästig. Und die Bewohner wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Meistens töten sie die Mütter und nehmen die Kinder, um sie im illegalen Tierhandel zu verkaufen oder an Zoos nach Übersee.
Hunderttausend Orang-Utans sind seit dem Jahr 2000 in Indonesien gestorben. Manche Forscher sagen sogar 150.000 Tiere. Issi, der Waldschützer, steht hinter einem Dorf am Fluss vor einem großen Feld mit dunkelbrauner, schwerer Erde.
Was wir sehen? Nichts. Hier war Regenwald, noch nicht lange her, 6 bis 12 Monate. Jetzt ist es eine Mondlandschaft. Das Land gehört den Dorfbewohnern.
Deprimiert steht er vor der Leere. Ein Hund mit Krätze strolcht über das Feld. Die Dorfbewohner bauen jetzt für eine Palmölfirma Ölpalmen an. Und vom Ertrag bekommen sie 30%. Ihre Sehnsucht nach einem sicheren Einkommen ist verständlich. Andere Verdienstmöglichkeiten gibt es wenig. Und der Bedarf an Palmöl wächst weltweit weiter. Shampoo, Nuss-Nougat-Creme, Kekse, Tütensuppe und seit einigen Jahren auch noch sogenannter Biosprit. Überall ist Palmöl enthalten. Mehr als die Hälfte davon kommt aus Indonesien. Um weniger schädliche Methoden für den Anbau zu fördern, wurde vor 15 Jahren der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl gegründet. Dort sind aber vor allem Vertreter der Palmölindustrie repräsentiert, wie Fajar von der Orang-Utan-Stiftung kritisiert.
Es gibt kein nachhaltiges Palmöl. All unsere Arbeit verlangsamt das Aussterben der Orang-Utans nur. Sie hält es nicht auf.
Fajar hat vor kurzem eine neue Rodung gesehen. Eine neue Plantage wird gerade angelegt. In dem Wasserlauf, der das Feld umgibt, hat er einen toten Orang-Utan gefunden. Laut Flurkarte liegt hier geschütztes Waldgebiet. Aber eine Palmölplantage schließt sich an die andere an. Ein trister Anblick.
Wir sind 88 und 75 Jahre alt. Wir verdienen oft nicht genug, um uns etwas zu essen zu kaufen.
Das alte Ehepaar arbeitet auf der Plantage. Sie ernten die Früchte der Ölpalme, die dann gepresst werden. Deren Besitzer steht auf der Liste der 50 reichsten Männer Indonesiens.
Der Preis von Palmöl sinkt so stark, dass wir bald nicht mehr ernten wollen. Der Besitzer will uns Arbeiter nicht mehr bezahlen,
sagt die Frau. Finden Sie es denn nicht traurig, dass der Regenwald also beinahe umsonst geopfert wird?
Nein, es gibt doch immer noch genug Wald.
Im Jahr 1900 war die riesige Insel Borneo noch vollständig bewaldet. Heute nicht mal mehr zur Hälfte. Und es gibt schon zig Anträge, um auch den Rest in Plantagen umzuwandeln. Fajar von der Orang-Utan-Stiftung meint,
ja, es ist traurig, aber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr viel Hoffnung für die Orang-Utans.
Auf Borneo gibt es noch 50.000 bis 60.000 Orang-Utans. Auf Sumatra sieht es anders aus. Die Zahlen sind weit niedriger, dafür sind die Bedrohungen größer. Vom Sumatra-Orang-Utan gibt es noch etwa 13.000 Exemplare. Und vom Pongo Tapanuliensis sogar nur 700 bis 800. Kaum hat der Tapanuli-Orang-Utan die Weltbühne betreten, ist er schon vom Aussterben bedroht. Der seltenste Menschenaffe der Welt wurde erst 2017 richtig bekannt. Damals haben Wissenschaftler um den evolutionären Genetiker Michael Krützen von der Universität Zürich das Tier präsentiert.
Also im Grunde ist es die siebte Menschenaffenart, die je beschrieben worden ist. Es wirklich war ein zufälliges Ergebnis, damit haben wir so nie gerechnet. Also man geht ja nicht raus ins Feld und sagt, ich entdecke jetzt einen neuen Menschenaffen. Aber als ich mit Kollegen auf der Konferenz in Chicago vor ungefähr 2 Jahren gesprochen habe, wurde dann wirklich klar, wenn wir uns die Morphologie, Schädelform, Zahnform anschauen und die genetischen Ergebnisse, die wir hier in meiner Gruppe in Zürich gewonnen haben, dass wir da wirklich von einer neuen Menschenaffenart sprechen können.
Eine Sensation, die im dicht bewachsenen, schwer zugänglichen Batang Toru-Wald in Nordsumatra versteckt war. Aber eine Sensation in Gefahr.
Es gibt wirklich nur noch 800 Tiere von dem, was wir denken. Das ist sehr, sehr klein. Und das Problem ist einfach auch, dass gerade in Indonesien sehr viel sich an dem Habitat, also an dem Ort, wo die Tiere leben, da verändert sich sehr viel. Der Druck von Menschen auf dieses Habitat ist sehr groß.
Es geht um die Gegend am Batang Toru-Fluss im Süden der Provinz Nordsumatra. Ein bergiges Gebiet mit Straßen, in denen Autos ohne Allradantrieb ins Rutschen geraten. Es gibt waldige Hänge, heiße Quellen, kleine Dörfer, Reisfelder, Kakaopflanzungen, Männer auf Mopeds, Frauen, die auf ihren turbanartig geschlungenen Kopftüchern schwere Lasten transportieren. Hier soll ein Staudamm mit großem Wasserkraftwerk für 510 Megawatt gebaut werden. Die Baumriesen fallen für die Stromleitung, Straßen und Tunnel ziehen sich durch den Regenwald und Teile des Gebiets werden überflutet werden.
Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil dadurch wird das Habitat wird umgewandelt, es wird zerstört. Da, wo jetzt die Tiere leben, das wird in 2 Teile zerschnitten, also dann werden die Gruppen ja noch kleiner. Und wir wissen, dass das auf langere Sicht wirklich negative Auswirkungen auf die Anzahl der Tiere hat, die in Batang Toru leben.
Das alles finanziert mit 1,6 Milliarden Dollar von der Bank of China für den Wasserkraftriesen Sinohydro. Der chinesische Staatskonzern fungiert als Auftragnehmer und Betreiber der Nordsumatra Hydroenergie AG. Vor einem der Eingänge zur Großbaustelle steht ein Schild. Sprengung heute Zone 5, 14 Uhr. Es wird gerodet, geräumt, gesprengt, oft auch in geschütztem Waldbereich. Denn die Bezirksregierung hat die Genehmigung erteilt. Ja, argumentiert WALHI, die größte Umweltschutzorganisation Indonesiens, weil sie falsche Pläne und Genehmigungen präsentiert haben. Sie, WALHI, haben gegen das Projekt geklagt. Das wurde abgeschmettert. Aber jetzt ist die Umweltschutzorganisation in Berufung gegangen.
Der Umweltbericht ist von einem Experten für Biodiversität unterzeichnet, ein Dozent von der Universität Nordsumatra. Aber als er interviewt wurde, sagte er, das habe er nie unterzeichnet, es sei eine Fälschung. Das hat er auch vor Gericht bezeugt.
Dana Prima Tarigan, der Leiter von WALHI in Nordsumatra, regt sich über das Verfahren auch Wochen später noch auf.
Die Analyse hat überall Löcher. Die Genehmigung wurde verfrüht erteilt. Aber der Richter findet das alles nicht schlimm. WALHI hat dem Dozenten jetzt geholfen, Anzeige zu erstatten.
In ihrer Umweltanalyse sei Sinohydro noch nicht einmal auf Orang-Utans als Teil der betroffenen Artenvielfalt eingegangen, geschweige denn auf den Tapanuliensis. Sie führten nur andere Tiere, wie etwa den Tapir, auf. Lediglich in einem Zusatz werde der Menschenaffe erwähnt. Und auch da nur die Sumatra-Art, nicht der besonders betroffene Tapanuli-Orang-Utan. Gunung Hasahata ist das Dorf in Batang Toru, das dem Wasserkraftprojekt am nächsten ist. Es ist nur schwer zu erreichen. Die Dorfbewohner warten schon bei Zigaretten und Kaffee und wollen ihre Geschichte erzählen. 34 Familien leben hier, inzwischen mehr schlecht als recht.
Früher hatten wir gute Ernten, Durians, Blockbohnen und vieles andere, das wir essen konnten. Aber jetzt gibt es nichts mehr. Kein Land, keine Bäume, zu heiß. Wir alle waren Farmer und haben Palmzucker angebaut, Gummi, Kakao. Aber das ist alles vorbei.
Das erzählt einer der Dorfbewohner. Seinen Namen möchte keiner nennen, aber sie sind sich einig, dass sie angelogen worden sind. In der Planungsphase des Wasserkraftprojektes tauchte ihr Dorf auf keiner Karte auf, obwohl es am nächsten dran ist. Folglich hat auch niemand ihre Einsprüche beachtet. Man hat ihnen Schulen versprochen und Jobs, aber die gehen nur an auswärtige Arbeiter, vor allem aus China. Die Dorfbewohner gehen leer aus. Ihr Land, das Land ihrer Ahnen, wie sie immer wieder betonen, haben sie auch nicht immer freiwillig abgegeben. Als Sinohydro begann, hier aktiv zu werden, tauchten viele Vertreter der paramilitärischen Polizei, BRIMOP, im Dorf auf und übten Druck aus auf die Landbesitzer.
Immer wenn es Probleme gibt, kommen BRIMOP-Leute und wir wissen nicht warum. Vor 2 Jahren, da kam auch noch das Militär.
Jetzt ist es ihnen egal, sie sind wütend. Sie lassen sich nicht mehr einschüchtern, obwohl auch jetzt noch Spitzel und Handlanger auf der Straße warten. Und noch während des Interviews erzählt ein Mann, er habe gerade einen Anruf vom Polizeikommissar aus Jakarta bekommen. Er solle die Reporterin und ihre beiden Begleiterinnen fortschicken. Es würde ihnen sonst nicht gut bekommen.
Ich frage mich, warum die Hydro-Gesellschaft all das macht, wenn sie doch nichts zu verbergen hat.
Aufs Stichwort schallen Rufe durchs Dorf, dass die Polizei wieder anrückt. Die Schergen von Sinohydro begleiten das ARD-Team auf Mopeds lange, bis es weit weg vom Dorf ist. Die Frage des Dorfbewohners bleibt bestehen. Warum benehmen sie sich so, wenn sie doch nichts zu verbergen haben? Die Versuche, mit der Sinohydro zu reden, scheitern. In ihren örtlichen Büros ist auf Anfragen kein Weiterkommen. Es bleibt nur das Studium der Webseite der Nord-Sumatra Hydroenergie. Ihre Studien, Verlautbarungen und Pressemitteilungen halten fest, dass alles ganz anders ist, als die Umweltschützer und Dorfbewohner es ihnen vorwerfen. Alle Betroffenen würden mit einbezogen. Ein Punkt, dem die Bewohner von Gunung Hasahata deutlich widersprechen. Die Tapanuli-Population im betroffenen Gebiet war sowieso sehr klein und die Rodungsarbeiten werden ihr nicht signifikant schaden, so steht es in der Studie der Sinohydro. Außerdem soll es Korridore zwischen den zerschnittenen Waldstücken geben. Diese will das Unternehmen mit Obstbäumen bepflanzen lassen, die den Tieren als Futter dienen. Dass die Korridor-Idee funktioniert, bezweifelt der Mitentdecker des Tapanuli-Orang-Utan, Michael Krützen. Es gäbe viele Fälle, in denen diese Korridore nicht angenommen würden.
In Indonesien ist das Problem meines Erachtens, dass sehr viele ausländische Interessen auch da sind. Also die Chinesen, die pumpen sehr viel, nicht nur in Indonesien, generell weltweit in die Länder rein. Und irgendwas wollen die auch dann wieder extrahieren später. Und da muss man halt aufpassen. Also ich denke mir, Wachstum muss in gewisser Weise möglich sein, aber man muss... Gerade wenn man hier eine ganz neue Tierart hat, Menschenaffenart hat, die es ja wirklich sonst auf dem Planeten überhaupt nicht gibt, da denke ich, da muss man wirklich den Umweltschutz vor die wirtschaftlichen Interessen stellen.
Über in ihrer Art bedrohte Menschenaffen und Menschen, die sie schützen wollen, war das die Reportage von unserer Korrespondentin Lena Bodewein. Sie war auf den Inseln Sumatra und Borneo unterwegs, auf den Spuren von Orang-Utans und ihren Helfern. Den Podcast zur Reportage finden Sie bei uns im Internet auf hrinforadio.de und die Sendung steht natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Liane Stahl.